Von öffentlichen Gütern zu öffentlichem Wert. Wir haben uns in diesem Kapitel die verzerrte Auffassung von den wirtschaftlichen Aktivitäten des Staats angesehen. Die Rolle des Staats beschränkt sich oft darauf, Probleme zu reparieren, und er darf sich nicht übernehmen, da man Staatsversagen als schlimmer einstuft als Marktversagen. Er sollte mit leichter Hand am wirtschaftlichen Ruder stehen und durch Investition in Fähigkeiten, Bildung und Forschung für das Fundament sorgen, aber auf keinen Fall so weit gehen, selbst etwas produzieren zu wollen. Und wenn der Staat, wie im Falle öffentlicher Unternehmen, doch produktiv ist, sorgen unsere Bilanzierungsmethoden dafür, dass das im Bruttoinlandsprodukt nicht als öffentliche Produktivität zu Buche schlägt. Genau genommen fällt so gut wie nichts, was der Staat unternimmt, in die Produktionsgrenze. Ausgaben der öffentlichen Hand gelten immer nur als Ausgaben, nicht als produktive Investitionen. Diese Ausgaben mögen von den einen als sozial nötig eingestuft werden, von anderen als unnötig und Sache des privaten Sektors. Dass die staatliche Aktivität produktiv ist und für eine dynamische kapitalistische Wirtschaft unabdingbar, davon redet keine der beiden Seiten. Hier behalten zu oft Ideologien die Oberhand über die Erfahrung. Keynes war von entscheidender Bedeutung dabei, die dynamische Rolle öffentlicher Ausgaben durch ihren Multiplikatoreffekt auf das Wachstum aufzuzeigen. Dennoch ist nach wie vor umstritten, ob ein solcher Multiplikator überhaupt existiert, und Befürworter von Konjunkturprogrammen sehen sich oft in der Defensive. Teils liegt das daran, dass man bei der Befürwortung einer Ausgabenpolitik nach wie vor in der Hauptsache an die Bändigung des Konjunkturzyklus mittels antizyklischer Maßnahmen denkt. Kaum einer denkt kreativ darüber nach, wie die Wirtschaft sich auf längere Sicht lenken ließe. Besonders wichtig wäre dabei ein Überdenken der Terminologie, mit der wir über den Staat reden. Den Staat als aktiveren Wertschöpfer darzustellen. Als Entität, die nicht nur ausgibt, sondern investiert und der dementsprechend eine Rendite zusteht, kann durchaus zu einer Veränderung unserer Auffassung von ihm und damit zu einer Veränderung seines Verhaltens führen. Viel zu oft sieht der Staat sich heute doch selbst nur als Ermöglicher eines Marktsystems, anstatt als Mitschöpfer von Märkten und Wohlstand. Und ironischerweise führt das genau zu der Art von Staat, auf den die Kritiker so gerne eindreschen. Schwach und augenscheinlich geschäftsfreundlich, aber offen für Vereinnahmung und Korruption, der Teile seiner Unternehmungen privatisiert, die eigentlich öffentliche und kollektive Güter schaffen sollten. Eine neue Wertdiskussion sollte also nicht einfach nur Präferenzen, privat vor öffentlich, auf den Kopf stellen. Was es wirklich braucht, ist ein neues und eingehenderes Verständnis von öffentlichem Wert, eines Begriffs, der sich in der Philosophie findet, aber aus der heutigen Ökonomie so gut wie verschwunden ist. Dieser Wert wird nicht ausschließlich innerhalb oder außerhalb eines privatwirtschaftlichen Markts, sondern vielmehr von der ganzen Gesellschaft geschaffen. Außerdem kann er ein Ziel sein, das sich zur Gestaltung von Märkten einsetzen lässt. Ist das Konzept des öffentlichen Werts erst einmal verstanden und akzeptiert, bedarf es unbedingt der Neubewertung einiger Vorstellungen wie der des öffentlichen und privaten Werts und des Wesens von Wert überhaupt. Zitat: Öffentliche Werte sind solche, die einen normativen Konsens hinsichtlich 1. der Rechte, Vorteile und Vorrechte schaffen, die Bürgern zustehen oder nicht zustehen sollten, 2. hinsichtlich der Verpflichtungen von Bürgern gegenüber Gesellschaft, Staat und Mitbürgern und 3. hinsichtlich der Prinzipien, auf die Staat und Politik gestellt werden sollten. Der Gedanke des öffentlichen Werts ist weiter gefasst als der gegenwärtige, populärere Begriff des öffentlichen Guts. Letzterer neigt eher dazu, negativ eingesetzt zu werden, um der Vorstellung dessen Grenzen zu setzen, was dem Staat erlaubt sein sollte, anstatt einfach die Fantasie anzuregen, um die besten Möglichkeiten zu finden, künftige Herausforderungen anzugehen. So dient die öffentlich-rechtliche BBC durchaus dem öffentlichen Gut, wenn sie Dokumentarfilme über Giraffen in Afrika dreht, muss sich aber in Frage stellen lassen, wenn sie Seifenopern oder Talkshows produziert. Oft dürfen Behörden die Grundlagenforschung finanzieren, der positiven externen Effekte wegen, haben aber von Anwendungen downstream die Finger zu lassen. Öffentliche Banken dürfen antizyklisch Kredite vergeben, können ihre Darlehen aber nicht direkt in gesellschaftlich wertvolle Bereiche wie die grüne Wirtschaft dirigieren. Solche willkürlichen Unterscheidungen reflektieren eine enge Sicht der Wirtschaft, die nicht selten darauf hinausläuft, dass man einem öffentlichen Akteur den Vorwurf der Verdrängung privater Akteure macht. Oder schlimmer noch, die Sieger bestimmen zu wollen, was besonders gefährlich sei. Der Staat soll mit anderen Worten lediglich tun, wozu der private Sektor keine Lust hat. Eine eigene Vision einer wünschenswerten und machbaren Zukunft steht ihm nicht zu. Öffentliche Institutionen können ihre rechtmäßige Rolle als Diener des Gemeinwohls durchaus zurückfordern. Sie müssen dazu in großem Stil denken und eine vollwertige Rolle bei den großen Veränderungen spielen, die auf uns zukommen. Sie müssen sich den Problemen des Klimawandels und einer alternden Bevölkerung ebenso stellen wie den Notwendigkeiten von Infrastruktur und Innovation des 21. Jahrhunderts. Sie müssen die selbsterfüllende Angst vor dem Versagen überwinden und erkennen, dass Experimente sowie Trial and Error und auch Error and Error zum Lernprozess gehören. Mit Selbstvertrauen und Verantwortung ausgestattet, können Sie auch Erfolg erwarten, was wiederum dazu führen wird, dass man Top-Leute anwerben und halten kann. Sie können den Diskurs verändern. Anstatt Projekten die Risiken zu nehmen, wird man sie sich teilen. Die Risiken, aber auch die Früchte. Es kann durchaus auch sinnvoll sein, wenn private Unternehmen, die von unterschiedlichen Arten öffentlicher Investitionen und Subventionen profitieren, dafür einen fairen Anteil von Aktivitäten übernehmen, die nicht unmittelbar profitabel sind. So lassen sich beispielsweise einige Lektionen aus der Geschichte der Forschungsabteilung des amerikanischen Telefonanbieters AT&T Bell Labs ziehen, die auf die Forderung der US-Regierung hin entstand, der Monopolist solle seine Profite investieren, anstatt sie zu horten, wie das heute so üblich ist. So investierten die Bell Laboratories in Bereiche, die nach Ansicht ihres Managements und ihrer staatlichen Vertragsnehmer den größtmöglichen öffentlichen Wert schaffen konnten. Ihr Auftrag ging weit über die enge Definition von Telekommunikation hinaus. Die Partnerschaft zwischen rein staatlich finanzierter Forschung und von Bell Labs und Behörden wie DARPA kofinanzierter Arbeit brachte greifbare Ergebnisse, von denen heute einige in unserer Tasche bzw. Handtasche zu finden sind. Eine kühne Sicht der Rolle staatlicher Politik bedarf einer Veränderung der Metriken, die man zu ihrer Bewertung heranzieht. Die heute typische statische Kosten-Nutzen-Analyse reicht bei weitem nicht aus für Entscheidungen, die unweigerlich zahlreiche indirekte Folgen haben müssen. Eine weit dynamischere Analyse ist dringend nötig, eine Methode, die mehr vom marktgestaltenden Prozess erfasst. So hat zum Beispiel jeder Erfolg eines staatlichen Projekts zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität nicht nur die Gelegenheiten zu berücksichtigen, die diese weiteren technischen Entwicklungen bietet, sondern auch die Reduzierung der Umweltverschmutzung sowie ökologische Gewinne aus der Verringerung der Abhängigkeit einer nicht erneuerbaren Ressource wie Öl, zumal aus Ländern mit untragbaren Regimen. Von ganz entscheidender Bedeutung ist es, Metriken zu finden, die bei Investition und Innovation Langfristigkeit über die kurze Sicht stellen. Es war mitnichten eine Kosten-Nutzen-Analyse, die die BBC in den 1980er Jahren dazu ermutigte, ein dynamisches Lernprogramm aufzubauen, das Kindern das Programmieren nahebrachte. Die Aktivität führte zur Entwicklung des BBC Microcomputers, der seinen Weg in alle britischen Klassenzimmer fand. Und auch wenn der Micro selbst kein kommerzieller Erfolg wurde, so unterstützte die Beschaffung seiner Teile Acorn Computers und führte schließlich zur Gründung von ARM Holdings, einem der erfolgreichsten britischen Tech-Unternehmen der letzten Jahrzehnte. Die Initiative der BBC half Kindern, das Programmieren zu erlernen und förderte ihr Interesse an sozial und ökonomisch zuträglichen neuen Technologien. Sie hatte überdies direkte und indirekte Wirkungen auf diverse Sektoren, half beim Aufbau neuer Firmen und brachte neue Investoren in die britische Tech-Landschaft. Entsprechend gäbe es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine größere Zahl von europäischen Hightech-Erfolgen, wenn es mehr Interaktion zwischen Innovationssystemen und der öffentlichen Beschaffungspolitik gäbe. Um jedoch zu erkennen, dass der öffentliche Sektor Wert schafft, müssen wir Mittel und Wege finden, diesen Wert einzuschätzen, die auch den indirekten Auswirkungen dieser Art von ambitionierten öffentlichen Finanzierung Rechnung tragen.